Wir sind in Jeremia Kapitel 4, haben die ersten paar Verse, die ersten vier Verse noch mitgenommen letztes Mal. Wir sind noch immer in dieser zweiten Prophetie-Ansprache, wie immer wir das nennen wollen, von Jeremia an Gottes Volk, die wir im Kapitel 3 begonnen haben. Und ich möchte heute relativ zügig durchlesen, weil sich auch vieles wiederholt. Also es geht um Gericht letztendlich. Aber ihr dürft gerne auch euren Senf dazwischen werfen, wenn ihr was seht, wenn euch was am Herzen liegt. Ich hatte heute vor, so relativ zügig da durchzulesen, weil wir in verschiedenen Bildern immer wieder diese Gerichtsankündigung haben. Vielleicht greifen wir es nochmal im Kapitel 4, im Vers 3 auf. Da sehen wir Gottes Herz, was er auch bezwecken will. Er sagt, dass so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem: Pflügt euch Neuland und seht nicht unter die Dornen. Also er will damit sagen, kehrt um, lebt nicht für das, was nicht zählt. Ich kann da natürlich an das Gleichnis vom Seemann denken, dass Jesus unser Tät halt mit den Dornen, Sorgen des Lebens, diese Dinge, die uns ablenken. Und er sagt, beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Also Gott möchte nicht Gericht bringen. Das ist eigentlich gar nicht sein Herz, wenn er hier Gericht ankündigt, sondern sein Herz ist, die Menschen zur Umkehr zu bringen. Und das große Problem bei ihnen war, dass sie ja äußerlich alle religiös waren. Ich denke, wenn man damals durch die Straßen gegangen ist und ein Interview gemacht hat, glaubst du an Gott, ist Jahwe dein Gott, hätten die Leute gesagt, ja klar, guck mal, ich bin beschnitten. Hätten sie vielleicht nicht gesagt, na guck mal, aber hätten gesagt, ich bin beschnitten am achten Tag, ich bin Jude, so wie der Paulus das gesagt hat. Wir sind doch alle religiös, wir sind doch alle Christen, Namenschristen würden wir heute sagen. Wir haben ja gerade drüber geredet, ne, von unseren muslimischen Freunden. Denken viele, sie kommen in ein christliches Land hier in Deutschland. Weil, ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber 90% ungefähr, würde ich sagen, sind Christen. Vielleicht 80%, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz genau ist. Aber offiziell sind die meisten Einwohner in Deutschland noch immer Christen, Namenschristen halt, Taufscheinchristen. Und ich hätte früher auch so geantwortet, ja klar, ich glaube, ich gehe in die Kirche. Ich bin ja getauft als Kind. Aber ich habe mich in meinem Herzen nicht um Gott gekümmert. Und das war das Problem auch hier. Gerade zur Zeit von Josia war ja eigentlich eine Zeit der Reformation. Äußerlich sah ja relativ religiös und gut aus. Aber das Herz hat nicht gestimmt. Und wir sehen hier immer wieder, dass Gott über das Herz spricht. Im 5. Mose sehen wir das auch ganz stark, dass Gott eigentlich das Herz anspricht, auch mit dem Gesetz. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht um unser Innerstes, um unsere Entscheidungen. Also das ist die Ursache, sie kehren nicht um und deswegen verkündigt er hier Gericht. Und das Gericht ist zu dem Zeitpunkt noch eine ganze Weile entfernt, ein paar Jahrzehnte entfernt. Aber der Prophet sieht es so, als würde es schon passieren. So gewiss ist es, als wär's schon gesehen. Verkündigt es in Juda und lasst es in Jerusalem hören und sagt, stoßt ins Horn auf dem Land, ruft aus voller Kehle und sagt, versammelt euch und lasst uns in die befestigten Städte ziehen. Also das Horn war natürlich das Alarmsignal, Feinde kommen, wir ziehen uns zurück hinter die Stadtmauer, damit wir uns verteidigen können. Richtet ein Feldzeichen auf, nach Zion hin, flieht, bleibt nicht stehen, denn ich bringe Unglück von Norden her und einen großen Zusammenbruch. Es geht um die Babylonier, die kamen von Norden, obwohl sie eigentlich im Osten, Nordosten gewohnt haben, aber die Straße war dem Fluss entlang und dann eben von Norden nach Süden auch durch die Jordanebene dann. Ein Löwe steigt herauf aus seinem Dickicht und ein Zerstörer der Nationen bricht auf. Spricht hier von Babylon. Heidnische Nationen werden ja oft als wilde Tiere dargestellt. Haben wir schon im Buch Jesaja gesehen. Und Israel ist die Herde Gottes, seine Schafe, die Schäfchen, die jetzt von den wilden Tieren sozusagen angegriffen werden. Und ja, Gott zieht seine schützende Hand zurück. Er zieht von seinem Ort aus, um dein Land zur Wüste zu machen. Deine Städte verfallen, sind ohne Bewohner. Darum gürtet euch Sacktuch um und klagt und jammert, denn die Glut des Zornes des Herrn hat sich nicht von uns abgewandt. Und es wird geschehen, an jenem Tag, spricht der Herr, da wird das Herz des Königs und das Herz der Obersten vergehen, und die Priester werden sich entsetzen und die Propheten erstarrt sein. Also die Glut von Gottes Zorn hat sich nicht abgewandt. Es gab nämlich die falschen Propheten, die da die ganze Zeit prophezeit haben, werden wir später auch noch sehen, die gesagt haben, alles gut, der Herr wird euch den Sieg geben, die Babylonier werden nicht kommen. Und er sagt hier, nein, die Glut des Zornes hat sich nicht abgewandt. Und an dem Tag des Gerichts wird das Herz des Königs und der Obersten vergehen und die Priester, die religiösen Leiter, also politischen Leiter, die religiösen Leiter und auch diese falschen Propheten werden erstarrt sein. Die haben diese Gerichtsworte von Gott nicht ernst genommen, wirklich. Und ich denke, das sehen wir heute auch oft, wenn wir über Gericht reden. Und manchmal ist es auch dran. Ich meine, wir haben einen wunderbaren, barmherzigen Gott und sein Herz ist gar nicht zu richten, sondern dass wir Buße tun und umkehren. Aber wenn wir nicht umkehren, ist auch kein Gott, der sich veräppeln lässt. Paulus warnt uns davor und sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Und wenn wir nicht umkehren, dann werden wir Gericht erleben. Manchmal schon in diesem Leben, aber ganz sicher, wenn wir eines Tages vor ihm stehen. Und manchmal sage ich das Leuten auch. Gespräch, wenn wir hier auf der Straße sind und Leute sind so, ja, wie damals das Volk, so arrogant und überheblich, ja, pff, ich habe keine Sünde, Sünde gibt es nicht, ich habe kein Problem, Gott, pff. Und manchmal ist es dran zu sagen, hey, wenn du so weiterlebst, wenn das, was in der Bibel steht, stimmt, was Jesus gesagt hat, dann kommt Gericht auf dich zu, ja, du wirst eines Tages vor ihm stehen. Und dann wirst du nimmer diese Einstellung haben. Denn die Bibel sagt, an dem Tag wird sich jedes Knie beugen und jeder zu mir bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Da wird es keine Atheisten mehr geben in der Ewigkeit.
Steht auch, glaube ich, irgendwo geschrieben, weiß nicht die Stelle. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit oder so wie irgendwie
In den
so.
Sprüchen, ja.
Ja, genau.
Der Anfang der Weisheit,
Der Anfang der Weisheit
ja. Auch der Anfang der Erkenntnis ist Gottes Furcht. Und das stimmt ja wirklich, ne? Also es geht wieder um unser Herz. Ich habe, bevor ich mich bekehrt habe, versucht, die Bibel zu lesen. Ich hätte genauso gut das Telefonbuch lesen können. Ich habe nichts verstanden. Aber mein Herz war auch nicht beim Herrn oder nicht dabei. Und hat den Heiligen Geist natürlich noch nicht. Und deswegen stimmt das. In dem Punkt ist Gottes Furcht. Also wirklich, wo ist unser Herz? Wenn es beim Herrn ist, dann werden wir Weisheit bekommen, werden wir auch Erkenntnis bekommen. Also für mich war es wie Tag und Nacht, nachdem ich mich bekehrt hatte und angefangen habe, die Bibel zu lesen. Ja, plötzlich habe ich gemerkt, oh, der Heilige Geist spricht durch dieses Buch zu mir. Ich habe noch immer nicht alles verstanden, tue ich heute noch nicht. Aber es wird ein lebendiges Buch.
Ja. Ich glaube, es ist auch arrogant, wenn egal wer sagt, ich weiß alles, was da drin ist, der Mensch, der kommt und sagt, ich weiß, ich kann euch alles erklären, Der Mensch, meine ich.
Der lügt.
Der ist arrogant.
Oder er ist selbst getäuscht, das gibt es ja auch, ne? Er macht ja sich selbst was vor. Ich denke, wir werden alle mal gut lachen im Himmel über die Dinge, wo wir so überzeugt waren, dass es so ist. Und das war die richtige Auslegung. Oh, ja. Und ich denke, an einen oder anderen Punkt sind wir alle ein bisschen daneben. Mhm. Aber ich glaube, das macht gar nichts, solange unser Herz am richtigen Fleck ist. Und solange wir barmherzig bleiben miteinander in diesen Themen, die nicht ganz so wichtig sind. Weil das Wesentliche ist eigentlich so klar offenbart, da sind alle Christen sowieso einig, die an Gottes Wort glauben zumindest. Und bei den anderen Dingen braucht man einfach ein weiches Herz, ein weites Herz auch. Vers 10, da sprach ich, ach Herr, Herr, für wahr bitter getäuscht hast du dieses Volk und Jerusalem, als du sprachst, ihr werdet Frieden haben, und nun dringt unser Schwert bis an die Seele. Bin mir nicht ganz sicher, wovon er hier spricht, ob er über die falschen Propheten spricht, die gesagt haben, ihr werdet Frieden haben, oder ob er sich auf diese Prophezeiungen, die wir immer wieder dazwischen auch finden, auch bei Jesaja immer gefunden haben, zur Ankündigung des Gerichts, aber auch immer dieser Blick auf das Friedensreich, Zeitalter des Messias letztendlich. Vielleicht spricht er auch darüber. Aber so diese Enttäuschung, er sprach, ihr werdet Frieden haben und nun bringt unser Schwert bis zur Seele. Also kein Friede. Ich finde es interessant, weil wir das heute auch so oft hören. Gottes Verheißungen sind oft an Bedingungen geknüpft. Ja, Gott will jeden Menschen retten, will nicht, dass irgendjemand verloren geht, aber es gibt eine Bedingung. Und die ist Glaube. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also jeder, der glaubt. Und so sind auch Gottes Verheißungen auch an das Volk Israel damals an Bedingungen geknüpft. Und Gott hat es eigentlich schon gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr in euer Land kommt, 5. Mose 27, 28, diese Kapitel Fluch und Segen, wenn ihr mir treu seid, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, dann werde ich euch segnen und ihr werdet sogar fruchtbares Land haben und es wird regnen und ihr werdet ernten und werdet eure Feinde besiegen, die Oberhand haben. Aber wenn ihr es nicht tut, dann hat er letztendlich gesagt, werde ich euch rausschmeißen aus eurem Land. Und ich finde das manchmal interessant in Diskussionen auch mit Geschwistern, wenn es um Israel geht und so weiter. Und ja, Gott hat ihnen ja das Land gegeben. Ja, er hat ihnen damals das Land gegeben, aber unter einer bestimmten Bedingung. Und er hat sogar ziemlich klar gesagt, Leute, wenn ihr nicht mit dem Herzen bei mir seid, wenn es nicht echt ist, dann zählt auch das Äußere, dann schmeiße ich euch auch raus aus dem Land. Wem gehört das Land? Gott gehört das Land. Und er gibt es, wem immer er es will. Aber ich finde es interessant, dass heute in Diskussionen oft Leute heute sagen, ja, das Land gehört Israel, dem politischen Israel heute. Gut, wir können ja theologisch drüber streiten, ja oder nein, ob diese Landverheißung heute noch gilt. Aber selbst wenn sie heute gilt, gibt es immer noch diese Bedingung. Und solange das Volk nicht umkehrt, zu ihrem Messias letztendlich, weil zu Gott umkehren heißt, zu Jesus umkehren, in dem neuen Bund, solange, glaube ich, können wir nicht sagen, dass sie die Garantie haben auf ihr Land. Abgesehen davon müssen wir so fragen, ist das politische Israel dasselbe wie das geistliche Israel, das die Verheißungen geerbt hat. Aber wir müssen das im Hinterkopf behalten, dass viele Verheißungen Gottes an Bedingungen geknüpft sind. Sonntag hatten wir es von Römer 8, 28, das ist ein wunderbarer Vers. Gott wird alles zum Guten mitwirken. Ja, allen, die Gott lieben, genau. Das heißt, wenn du Gott nicht liebst, mit ganzem Herzen kannst du nicht sagen, aber Gott hat doch verheißen. Und so war ein bisschen die Situation hier, denke ich.
Meine Frage.
Ja.
Also wenn ich so im 5. Mose so lese, dann heißt, also ich sehe dann sehr oft, wenn du dies und dies tust, gibt es da auch so Verse, wo es dann heißt, nee, eigentlich kommt es aufs Herz drauf an und daraus ergibt sich dann das und das.
Also gerade im 5. Mose spricht er ein paar Mal über das Herz.
Ja.
Was Neues war ja eigentlich damals, aber er hat...
Wo genau hast du denn jetzt zufällig so...
Och, da müsste ich jetzt eine Konkordanz nehmen und... in meiner alten Bibel hätte ich es jetzt schnell gefunden, da habe ich mir einiges angestrichen. Ja. Die ist noch ein bisschen jungfräulich jetzt hier. Da werde ich das wahrscheinlich nicht so aufs Erste finden. Aber er sagt es ein paar Mal, dass es ihm um das Herz geht, auch bei den Geboten, dass sie Gott lieben. Aber so falsche Erwartungen werden manchmal enttäuscht. Und er sagt, du hast uns bitter getäuscht. Und nun dringt das Schwert bis an die Seele. In jener Zeit wird diesem Volk und Jerusalem gesagt werden, ein heißer Wind von den kahlen Höhen in der Wüste kommt geradewegs zur Tochter meines Volkes, nicht zum Worfeln und nicht zum Läutern, sondern ein Wind stärker als dieser wird von mir kommen. Also sie haben ja den Wind benutzt, um Getreide zu worfeln. Das heißt, die Halme wurden ausgeschlagen und dann wurde das Ganze nach oben geworfen und die Spreu wurde vom Wind weggeweht, haben das immer auf Hügeln gemacht, das Worfeln und das Getreide ist fallen geblieben. Aber es gab auch diese anderen Winde von der Wüste her, die konnten manchmal so bis 2 Wochen lang dauern, die halt heiß waren und Dürre gebracht haben. Und ein stärkerer Wind ist es, ein stärkerer als ein Worfelwind. Also Gott, Worfeln heißt die Spreu vom Weizen trennen. Also da hatten sie verschiedene Methoden, aber die haben die Halme abgeschnitten und dann wurde es irgendwie getroschen auf irgendeine Art und Weise, mit einem Dreschlitten drüber gefahren oder einfach ausgeklopft. Und dann hatten sie so Heugabeln, da wurde das dann eben auf den Hügel, wurde das dann in die Luft geschmissen und das Leichte ist weggeweht worden und dann ist das Korn liegen geblieben.
Ganz kurz, 5. Mose 6. Findest du das? 5. Mose 6, 6. Bewahre die Worte im Herzen, die ich euch heute sage.
Ja, also Worte, ja, aber da heißt es dann ja auch, tu dies und tu das.
Und er spricht auch von Lieben, ne? Gott möchte, dass wir ihn lieben im 5. Mose.
Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit aller eurer Kraft. Das ist 5. Mose 6, Vers 5.
Sollst du ihn natürlich lieben mit allem Herzen?
Das ist die Internet-Generation.
Das
ist cool. Cool, ich habe noch ein Dampfer und da geht noch nichts. Aber das ist praktisch in so Situationen, gell?
Ja.
Auf jeden Fall hier dieses Bild von Gericht, von einem Sturm. Siehe, wie Wolken zieht er herauf und wie der Sturmwind sind seine Wagen schneller als Adler, seine Pferde. Da haben wir Parallelismus hier drin. Ja, was heißt das, wie die Wolken? Ja, genau das, was er nachher sagt. Nämlich, es ist schnell, das Gericht wird schnell über sie kommen. Wolken, die von dem Sturm geblasen werden. Wehe uns, denn wir sind überwältigt. Und dann spricht er wieder das Herz an. Wasche dein Herz rein von Bosheit, Jerusalem, damit du gerettet wirst. Also es geht um das Herz. Umkehr, um echte Buße. Nicht äußerliche Reinheit, sondern innere Reinheit. Ja, es ist auch so wichtig für uns, dass wir nicht an Äußerlichkeiten hängen bleiben, Gesetzlichkeit. Das wird es nicht bringen. Es ist einfach. Ich kann einfach der Gemeinde ein schlechtes Gewissen einreden und Druck machen und dann sind alle brav sonntagmorgens. Aber das ist noch nicht Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, was denkst du? Was tust du, wenn du nicht beobachtet wirst? Außer von Gott natürlich, weil er sieht alles. Das ist echte Gerechtigkeit, nicht das Äußere, sondern das Innere.
Ja, das hat ja auch was mit Gottesfurcht zu tun. Das bedeutet, wenn wir vor der Gemeinde uns zeigen, dass wir so fromm und so heilig sind, aber wie du sagst, wenn wir vor Gott nicht diese Beziehung haben, diese Gottesfurcht, dann ist alles Heuchelei.
Dann ist es Menschenfurcht einfach nur, ne?
Ja, oder ja, gut dastehen, ja. Aber Irrglaube, weil es ist nicht die Wahrheit.
Und das...
Vor Gott müssen wir uns fürchten, nicht vor den Menschen.
Das wird im Kapitel 5 Ihnen dann sagen. Jetzt im Kapitel 4 wird das Gericht beschrieben, im Kapitel 5 wird darüber sprechen, warum das Gericht kommt. Und er wird im Prinzip, glaube ich, 4 Dinge sagen. Wegen Gottlosigkeit, wegen eurer Undankbarkeit, wegen eurer Unbarmherzigkeit, den Armen gegenüber, den Schwachen und letztendlich wegen Mangel an Gottesfurcht. Das ist das Hauptproblem von, natürlich von dem Ganzen. Wasche dein Herz rein von Bosheit, damit du gerettet wirst. Wie lange sollen deine heillosen Pläne in deinem Innern schlummern? Seht hier die Betonung auf das Innere, wie Jesus gesagt hat, nicht was ich esse, das verunreinigt mich, was von außen reinkommt, sondern was aus meinem Innern, aus dem Mund rauskommt. Das verunreinigt mich, denn so wie, ja, wie es im Herzen ist, fließt der Mund irgendwann über. Also Gott will nicht, dass wir irgendwie so nur so, sag mal, du hast irgendwo Krebs und du nimmst Schmerzpillen oder so, so diese äußeren Symptome behandeln. Okay, ihr Christen, zieht euch schön an, seid nett zueinander, seid ein guter Mensch. Das wurde in der Kirche immer gepredigt, wo ich hingegangen bin. Das Problem ist, ohne Gottes Hilfe kann ich gar kein guter Mensch sein, nicht wirklich. Ich kann ein guter Pharisäer sein, das hat der Paulus auch geschafft. Er hat gesagt, im Gesetz nach bin ich untadelig gewesen, äußerlich. Dann hat er gelesen, du sollst nicht begehren, oh oh. Und es geht um das Innere, um das Herz. Denn eine Stimme berichtet von Dan her und verkündet Unheil vom Gebirge Ephraim, ruft es den Nationen ins Gedächtnis, siehe, verkündet es Jerusalem, Belagerer kommen aus einem fernen Land und lassen ihre Stimme erschallen gegen die Städte Judas. Wie Wächter auf dem Feld sind sie ringsumher gegen Jerusalem. Heute noch in den Weinbergen, diese kleinen Hütten, wo früher die Leute aufgepasst haben, dass nichts geklaut wird. Das hatten die auch damals auf den Feldern. Und er nimmt dieses Bild als Bild für die Belagerung gegen Jerusalem. Denn gegen mich ist es widerspenstig gewesen, spricht der Herr. Dein Weg und deine Taten haben dir das gebracht. Das ist deine Bosheit, dass es bitter ist und bis an dein Herz dringt. Also die Leute sagen gern, ja Gott, warum bringst du das über uns? Und er sagt, nee, deine Taten haben es dir gebracht. Haben wir letztes Mal drüber geredet. Sünde trägt schon den Keim der Züchtigung in sich eigentlich, die negative Konsequenz. Und ja, ist ja bei unseren Kindern auch manchmal so. Die verbocken Mist und dann sind sie irgendwie sauer, wenn wir sie züchtigen oder zurechtweisen. Aber die Wahrheit ist, deine Taten haben das über dich gebracht. Ja. Wir züchtigen sie, weil wir sie lieben, genauso wie es im Hebräer 12 heißt, dass Gott uns züchtigt, weil er uns lieb hat. Aber letztendlich bringen wir Gericht selbst über uns. Das ist nicht was, was Gott irgendwie so willkürlich macht. Meine Eingeweide. Also hier der Jeremia, das ist ja das Wunderbare eigentlich. Er hat so eine harte Botschaft, so eine Gerichtsbotschaft. Aber Gott bringt diese Botschaft nicht durch einen Elia, der so Feuer vom Himmel, sondern er bringt diese Gerichtsbotschaft durch den Jeremia, der ein gebrochenes Herz hat, der Gottes Herz hat. Also mit Tränen, mit ja, Mitleid diese Gerichtsbotschaft bringt. Wirklich Gottes Herz, ja, es tut ihm weh, sichtbar weh. Offensichtlich, und da jammert er hier, meine Eingeweide, wenn er nur diese Vision von diesem Gericht sieht, Eingeweide waren das Herz, würden wir heute sagen, aber es dreht ihm den Magen um, würde man vielleicht sagen, ich muss mich winden, die Wände meines Herzens, also da ist Emotion mit drin. Es ist im Bett gleichgültig, er verkündet nicht hier kalt irgendeine Gerichtsbotschaft, sondern sein Herz ist hier echt berührt, er leidet mit, er weint mit, es tobt in mir mein Herz, ich kann nicht schweigen. Denn du, meine Seele, hörst den Schall des Horns, Kriegsgeschrei, Zusammenbruch über Zusammenbruch wird ausgerufen, denn das ganze Land ist überwältigt. Plötzlich sind meine Zelte überwältigt, meine Zeltdecken in einem Augenblick. Wie lange muss ich das Feldzeichen sehen, den Schall des Horns hören? Denn mein Volk ist närrisch, mich kennen sie nicht, spricht wieder Gott. Das ist die Antwort. Sie kennen mich nicht, törichte Kinder sind sie und unverständig. Weise sind sie, Böses zu tun, aber Gutes zu tun, verstehen sie nicht. Also die haben gedacht, sie sind sehr weise und sehr klug, und manchmal treffen wir auch solche Leute, die sehr überheblich sind. Was du Blödmann, du glaubst an Gott und ich stehe drüber, ich habe alles im Griff, ich kann alles erklären, ich weiß alles, aber in Wirklichkeit sind sie Toren, es ist genau umgekehrt. Törichte Kinder sind sie, unverständig. Und wir sollen wie Kinder sein, wenn es zur Sünde kommt, zum Böses tun. Da dürfen wir einfältig wie Kinder sein und müssen uns auch nie genieren, wenn wir nicht mithalten können und nicht mitreden können über die letzte Serie und den letzten Müll oder so, was die Welt. Manchmal unsere Jugendlichen verspüren da manchmal einen Riesendruck, dass sie nicht mitreden können, und ich bin so naiv sozusagen, aber es ist gar nicht schlecht, naiv zu sein, wenn es um Bosheit geht oder um schlechte Dinge, das ist okay.
Gut, für die Jungen ist es auch nicht immer leicht zu verstehen. Hm. Aber das Volk Israel hätte es ja wissen müssen trotzdem. Also.
Ja, wir sehen hier natürlich auch, dass Sünde uns täuscht. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Wenn wir in Sünde leben wollen, dann fangen wir an, unsere Sachen zu entschuldigen, und dann irgendwann verhärten unser Herz und bringen unser Gewissen so zum Schweigen, und dann bist du manchmal wirklich so an dem Punkt, wo du nicht mehr klar siehst. Und da brauchen wir die Geschwister dann. Und Gott sei Dank hatte ich auch so Geschwister, die dann sagen, alle sehen das, nur du nicht. Da stimmt doch was nicht bei dir gerade. Was geht denn gerade ab? Was ist denn los? Und dann fangen wir an, unsere Ausreden und zu erzählen und bla 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 bla. Und sagen, nee. Du siehst nicht klar,
was uns Gott sagt. Man muss sich aber auch dann korrigieren lassen. Und
Wer lässt sagen, dass man nicht gut ist oder falsch gehandelt hat, der muss man schlucken. Also ich kann mich erinnern, einmal hat mich meine beste Freundin getadelt in einer Art, und wir sind sehr direkt und sind sehr ehrlich zueinander, aber ich musste ehrlich schlucken, habe darüber nachgedacht und gedacht, die hat recht. Boah, es hat mich umgehauen zu sagen, die hat recht in diesem Behalte, war nicht okay. Und es war gut, jemanden zu haben, der dann sieht, wo man dann sich wirklich nicht gut verhält.
Das ist auch ein Segen, ne, wenn man so jemanden hat. Wir können es den anderen natürlich leichter machen, wenn wir es mit Liebe tun, so wie Jesus gesagt hat, wenn wir erst den Balken aus dem eigenen Auge rausziehen. Und dann, deswegen Jeremia mit diesem gebrochenen Herzen, mit diesem, ich bin besorgt um dich, nicht ich bin der Gerechte und ich drücke dir was rein. Weist einander in der Sanftmut zurecht, heißt es im Neuen Testament. Ne? Ja. Heiko, du wolltest noch was sagen?
Mir ist doch bloß jetzt so ein Gedanke gekommen, aber das, ich weiß nicht, wenn ich überlege, damals das Volk Israel zur Zeit Jesu, ne, das war ja so hartnäckig. Eigentlich war das sogar das Volk Israel zu dem Zeitpunkt sehr gläubig, mehr als Gott verlangt hatte, und haben sich selbst so gepeinigt. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, hey, ihr müsst es gar nicht.
Nicht gläubig.
Sie waren religiös.
Ja, religiös. Genau, religiös. Ja. Ja. Also sie haben sich mehr Gesetze auferlegt, als sie eben eigentlich machen müssen. Und Jesus sagt zu ihnen, das braucht ihr nicht. Und sie wollten nicht hören. Ja. Und haben ihn, ja, wollten ihn steinigen oder schimpfen irgendwie. Also
sie haben ihn gekreuzigt.
Ja, gut, später noch gekreuzigt, ja. Klar. Aber das, so sind Menschen. Das ist schon verrückt, oder?
Ja, weil das hat was damit zu tun, dass wir uns den Himmel selbst verdienen wollen. Ich bin so gut, dass ich das nicht brauche, die Gnade.
Und das Loslassen ist schwer, ne? Also das Loslassen ist schwer.
Ja, wenn man so diese
Reise Selbstgerechtigkeit, ja, das hatte ich früher auch sehr stark.
Ich habe früher als Kind immer gedacht, ich muss einen Kuhhandel anfangen mit Gott. Wenn du mir das und das gibst, dann mache ich das und das. Dann verspreche ich dir, dass ich da und da, so als Kind. Blöd. So, ja, wenn die Arbeit jetzt gut wird, dann verspreche ich dir, dass ich das und das mache, egal was es jetzt war. Aber Gott verlangt von mir keinen Kuhhandel. Das ist so.
Ja. Ja. Aber wir sind wirklich so, das ist verrückt.
Vers 23, jetzt spricht wieder Jeremia. Ich schaue die Erde. Und hier haben wir ein Bild, wird euch gleich bekannt vorkommen, der bezieht sich wieder zurück auf die Schöpfung eigentlich. Ne? Das erinnert uns ja an 1. Mose 1. Ich schaue die Erde und siehe, sie ist wüst und leer. Und zum Himmel und sein Licht ist nicht da. Also dieses Bild Schöpfung, dieses Wohlhandeln, Gnadenhandeln Gottes, ein Stück weit rückgängig gemacht. Die Ordnung, die Fruchtbarkeit, die er bringt, das Licht. Ich schaue die Berge und siehe, sie beben und alle Hügel wanken. Ich schaue und siehe, kein Mensch ist da und alle Vögel des Himmels sind entflohen. Ich schaue und siehe, das Fruchtland ist eine Wüste und alle seine Städte sind niedergerissen vor dem Herrn, vor der Glut seines Zornes. Berge, oft ein Bild für Nationen, Sterne, können auch Bilder sein für Herrscher. Mhm. Sehen wir oft in den Propheten diese Bilder. Jeremia hat er das Gegenteil gesagt über das messianische Reich. Die Wüste soll zu einem fruchtbaren Land werden. Aber hier reden wir über Gericht. Das Fruchtland ist eine Wüste. Also letztendlich, Gott möchte, dass wir fruchtbar sind, aber geistliche Frucht bringen. Und er sagt hier, wenn ihr keine geistliche Frucht bringt, weil euer Herz sich von mir abgewendet hat, dann gleiche ich sozusagen den äußeren Zustand eures Landes, auch euren inneren Zustand an. Gott hat mit Israel im Alten Testament ja sehr sichtbar gehandelt. Für uns natürlich Bilder für unser geistliches Leben. Denn so spricht der Herr, öde soll das ganze Land werden, doch will ich nicht ein Ende mit ihm machen. Also Gott hat immer verheißen, er wird einen Überrest übrig behalten, er wird nicht völlig vernichten. Darum wird die Erde trauern und der Himmel oben schwarz werden, denn ich habe es geredet, ich habe beschlossen und ich werde es nicht bereuen und nicht davon ablassen. Vor dem Geschrei der Reiter und Bogenschützen flieht jede Stadt. Sie geht ins Dickicht und ersteigen die Felsen. Also fliehen. Jede Stadt ist verlassen und kein Mensch wohnt mehr darin. Und du Überwältigte, was wirst du tun? Wenn du dich auch in Karmesin kleidest, wenn du mit goldenem Schmuck dich schmückst, wenn du deine Augen mit Schminke vergrößerst, vergeblich machst du dich schön. Die Liebhaber verschmähen dich, sie trachten dir nach dem Leben. Denn eine Stimme wie die einer Kreisenden höre ich, das Klagegeschrei wie von einer Erstgebärenden. Das können wohl nur Frauen wirklich schätzen, diesen Vers, dieses starke Bild. Die Stimme der Tochter Zion, sie seufzt, sie breitet ihre Hände aus. Wehe mir, denn meine Seele erliegt den Mördern. Ich denke an Isabel, als das Gericht über sie kommt und sie legt ihre Schminke an und kleidet sich schön und macht sich schön, vielleicht in der Hoffnung, dass sie durch ihre äußere Schönheit irgendjemanden abhalten kann oder überzeugen kann. Das ist dieses Bild, was er uns hier gibt. Diese untreue Ehefrau, die wir letztes Mal gesehen haben. Jetzt kommen ihre Liebhaber sozusagen, um sie zu töten, um sie umzubringen. Aber sie legt Schminke an und denkt, na, wenn ich mich äußerlich irgendwie schön mache, kann ich das noch irgendwie abwenden. Und das wird aber nicht funktionieren, sondern er sagt, du wirst sein wie eine Erstgebärende. Also ein krasses Bild. Schmerz statt Schönheit und rumflirten und irgendwie die Leute einwickeln. Dieses Volk, das Gott zum Gericht schickt. Es wird für dich mehr so sein wie eine Geburt, also Schmerzen. Wehe mir, denn meine Seele erliegt den Mördern. Und jetzt im Kapitel 5, wie gesagt, haben wir die Ursachen, warum das Gericht kommt. Und der erste Punkt wäre ihre Gottlosigkeit. Durchstreift die Gassen Jerusalems, seht doch und erkundet und sucht auf ihren Plätzen, ob ihr jemanden findet, ob einer da ist, der Recht übt, der Treue sucht. Ich will dir vergeben. Erinnert uns natürlich gleich an Abraham, seine Fürbitte für die Stadt Sodom. Da hat er Gott von 50 Gerechten auf 10 runtergehandelt. Wenn er nur 10 Gerechte findet, dann wird er die ganze Stadt verschonen. Und er war sich sicher, 10 wird er finden. Deswegen hat er nicht weiter gehandelt, denke ich mal. Hier geht Gott so weit, dass er sagt, wenn du einen Gerechten findest, dann werde ich die Stadt oder das Land verschonen. Und er fordert hier sein Volk sozusagen heraus und sagt, hey, wenn du nur einen Gerechten findest, schau, ob du nur einen Gerechten findest. Und da denke ich an Römer, Brief Kapitel 3, es gibt keinen Gerechten, keinen einzigen, wir alle sind auf unseren Abwegen gegangen. Da ist kein Gerechter, kein einziger. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und wenn sie sagen, so wahr der Herr lebt, also das gute religiöse Vokabular, preis dem Herrn, Halleluja, so wahr der Herr lebt, so schwören sie darum doch falsch. Also äußerlich verwenden sie Namen des Herrn, aber um zu lügen. Herr, sind deine Augen nicht auf die Treue gerichtet? Du hast sie geschlagen, aber es hat nicht geschmerzt. Du hast sie aufgerieben, aber sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Sie haben ihr Gesicht härter gemacht als Fels. Sie haben sich geweigert, umzukehren. Also diese Herzenshärte. Gott hat Züchtigung gebracht, das Nordreich. Israel war ja zu dem Zeitpunkt schon gefangen, weggeführt. Juda auch immer wieder bedrängt, aber sie haben nicht Buße getan. Und dann sagt er, ich will doch zu den Großen gehen und mit ihnen reden, denn sie kennen den Weg des Herrn, das Recht ihres Gottes. Also das einfache Volk, okay, vielleicht sind die rebellisch, weil sie nicht die Erkenntnis haben, weil sie vielleicht nicht die Bibel lesen können oder nicht verstehen. Ich will zu den Gebildeten gehen, die Gottes Wort haben. Ganz sicher werden die hören, weil sie den Herrn, das Recht ihres Gottes, ich sagte, nur die Geringen sind so, diese handeln töricht, weil sie den Weg des Herrn, das Recht ihres Gottes nicht erkennen. Sind nicht religiös gebildet sozusagen oder geistig gebildet. Ich will doch zu den Großen gehen und mit ihnen reden, denn sie kennen den Weg des Herrn, das Recht ihres Gottes. Doch sie haben alle zusammen das Joch zerbrochen, die Stricke zerrissen. Also sie wollten Gott nicht dienen. Und das ist natürlich noch größere Verantwortung, wenn wir die Wahrheit kennen und dagegen rebellieren, laden wir mehr Schuld auf uns als der, der vielleicht naiv oder nicht weiß, was richtig oder falsch ist. Ne? Ich denke, manchmal, wenn Leute ganz frisch bekehrt sind und kommen gerade aus ihrem weltlichen Leben und ist noch ein ziemliches Chaos und ein ziemlicher Mist. Ich denke, wir müssen nicht immer gleich reinhauen, weil Gott, der Heilige Geist, überführt, ja, Leben mit der Freundin zusammen und was die Welt halt so macht, und dann bekehren sie sich, und manchen ist es vielleicht gar nicht so bewusst. Ich habe unlängst ein Pärchen da drauf angesprochen, und das Coole war, hat drauf gehört, hat gesagt, okay, ja, wusste ich nicht so, aber wenn hier schlimmer ist es, die es wissen, also die Gebildeten, hier die religiösen Leiter ja auch, hat er vorher beschuldigt, die Gottes Gesetze eigentlich kennen und wissen, was sie tun sollten und was richtig, was falsch ist, und sie sagen, ist mir doch egal.
Aber es gibt ja welche, die sind von klein auf, die haben das gehört, von den Eltern schon, und verfolgen es nicht.
Also die Juden damals, die konnten das Alte Testament auswendig. Ja. Die haben das wirklich auswendig gelernt, bis die 12, 13 Jahre alt waren. Heute würde man sagen, bis die so ihre Bar Mitzwa da gemacht haben, haben die eigentlich das Gesetz auswendig gekonnt. Aber es muss nicht nur da oben sein, sondern hier unten im Herzen auch. Und das war das Problem. Also sie waren auf jeden Fall hartnäckig und starrsinnig und wollten nicht sich von Gott beherrschen lassen. Das ist eine Herrschaftsfrage eigentlich. Ich will mein eigener Gott sein. Ich will tun, was ich will. Ich will doch niemanden, der mir sagt, was ich tun soll. Ich lasse auch nichts vorschreiben.
Starrsinniges Volk.
Das hat man letztes Mal, ja. Vers 6, darum schlägt sie ein Löwe aus dem Wald, ein Wolf der Steppen überwältigt sie, ein Leopard lauert an ihren Städten, jeder, der aus ihnen hinausgeht, wird zerrissen. Wieder dieses Bild von Raubtieren für heidnische Nationen. Haben wir ganz oft im Alten Testament bei den Propheten. Denn ihre Vergehen sind viele, zahlreiche ihre Treulosigkeiten. Weshalb sollte ich dir vergeben? Deine Söhne haben mich verlassen und schwören bei Nichtgöttern. Obwohl ich sie schwören ließ, haben sie Ehebruch getrieben und laufen scharenweise ins Hurenhaus. Und das ist vielleicht auch wörtlich richtig in ihrem praktischen Leben, aber es geht vor allem um geistlichen Ehebruch, um geistliche Untreue. Und das hat sich oft vermischt, weil diese Fruchtbarkeitsgötzen der Heiden ja oft durch Unmoral angebetet wurden mit Prostituierten und so weiter. Aber vor allem geht es hier um geistliche Untreue, was wir letztes Mal besprochen haben. Feiste, geile Pferde sind sie, sie wiehern, jeder nach der Frau seines Nächsten.
Was ist feist?
So übermütige, ne, würde ich sagen.
Ja, also, ja. Überlaut.
Ja, also die haben keine Scham, so wie heute. Seitensprungagentur im Internet, die Leute leben ganz offen im Ehebruch. Ah ja,
Werbung im Fernsehen.
Ja.
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 Sollte ich diese nicht heimsuchen, spricht der Herr? Oder sollte sich meine Seele an einer Nation wie dieser nicht rächen? Oh oh. Da kriege ich Sorge um unsere Nation, wenn ich das lese. Ich meine, wenn Gott Israel gerichtet hat, wie viel mehr sind wir reif? Mit dem ganzen Schrott, was abgeht heute, bist du irgendwie schräg drauf, und es ist ja manchmal schon fast illegal, wenn du für die Wahrheit aufstehst und sagst, das ist unmoralisch, das ist nicht richtig, das ist keine Ehe. Und die leben wie die Karnickel oder Homosexualität ausleben oder noch Schlimmeres, das sind die, die gefeiert werden und sagen, Genossen, ich bin stolz drauf. Das ist gut, und alle klatschen und du bist der Held. Ja. Er steigt seine Mauern und zerstört sie. Jetzt spricht Gott eigentlich zu den Babyloniern. Also Gott schickt das Gericht über sie, so wie Jesus auch drüber sprechen wird. Ich denke an sein Gleichnis von den Weingärtnern, die, also den Leitern Israels, die seinen Weinberg Israel für sich haben wollten und nicht gehört haben. Und der Herr hat die Propheten geschickt, der Eigentümer. Am Schluss hat er seinen Sohn geschickt und sie haben ihn abgelehnt und getötet. Und ja, was wird der Herr tun, hat Jesus gesagt. Er wird seine Knechte schicken und sie werden diesen Wein, genau, oder den Weinberg nicht zerstören, aber die Leiter ihnen übel tun und
sie vertreiben 70 nach,
70 nach Christus auch, genau, ja, wo Gott die Römer als sein Werkzeug benutzt hat. Dasselbe passiert hier, er benutzt die Babylonier als sein Werkzeug. Gott spricht hier, als würde er es tun. Er tut es durch diese feindlichen Armeen und Nationen.
Und er spricht hier dann auch, aber gut, jetzt hier glaube ich nicht, wo er dann sagt, er setzt dann die Nationen als Erben ein.
Ja.
Also gerade was jetzt 70 nach Christus geschieht, also das Volk Israel als solches, naja, ich will jetzt nicht sagen, er verstoßt es, ja, aber er sagt, das Erbe geht an die Nationen. Ja,
ja, und die gläubigen Juden. Ne? Also wir sind ja praktisch zusammengepfropft, zusammengepflanzt, ja, unter dem neuen Bund. Aber hier in dem Kontext geht es,
ja,
ich persönlich würde das jetzt nicht prophetisch auf 70 nach Christus oder so, okay, sehen, sondern es geht hier vor allem um die Eroberung durch die Babylonier. Er steigt seine Mauer und zerstört sie, doch richtet sie nicht völlig zugrunde. Da ist wieder Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit. Will nicht völlig zerstören. Reißt seine Ranken weg, denn dem Herrn gehören sie nicht. Denn das Haus Israel und das Haus Juda haben sehr treulos an mir gehandelt, spricht der Herr. Sie haben den Herrn verleugnet und gesagt, er ist nicht da. Kein Unglück wird über uns kommen, Schwert und Hunger werden wir nicht sehen. Und die Propheten, die falschen Propheten hier, die das prophezeit haben, werden zu Wind werden. Heiße Luft haben die prophezeit. Und das Wort des Herrn ist nicht in ihnen, aber so wird es ihnen selbst ergehen. Darum so spricht der Herr, der Gott der Herrscher an, weil ihr dieses Wort redet, siehe, so will ich meine Worte in deinen Mund zu Feuer machen und dieses Volk zu Holz und es soll sie verzehren. Also sehr eindrucksvolle Bilder. Die Worte in deinem Mund werden wie Feuer sein. Das verzehrt. Oder in der Offenbarung haben wir das Schwert, was aus dem Mund von Jesus kommt. Und im Hebräerbrief dieses scharfe, zweischneidige Schwert, das trennt zwischen dem, was geistlich und dem, was menschlich ist. Hier haben wir das Bild von Feuer. Feuer ist auch etwas, was verzehrt, etwas, was reinigt, was trennt. Ein Stück weit auch von dem, was verbrennbar ist und dem, was halt nicht brennbar ist. Aber so war seine Prophetien gegen das Volk, waren so wie Feuer gegen Holz. Siehe, ich bringe über euch eine Nation aus der Ferne, Haus Israel, spricht der Herr. Es ist eine unverwüstliche Nation, es ist eine Nation von alters her, eine Nation, deren Sprache du nicht kennst und deren Rede du nicht verstehst. Ihr Köcher ist wie ein offenes Grab, sie sind alle Helden. Und sie wird deine Ernte verzehren und dein Brot, sie werden deine Söhne und deine Töchter verzehren, sie wird verzehren deine Schafe und deine Rinder, verzehren deinen Weinstock und deinen Feigenbaum, deine befestigten Städte, auf die du dich verlässt, wird sie mit dem Schwert zerstören. Also den ganzen Segen wird Gott wegnehmen durch die Babylonier, die er hier gegen Israel bringt. Und er beschreibt hier in den Bildern, dass sie stark sind und Helden sind und so weiter. In Vers 18 wieder Gottes Gnade. Aber auch in jenen Tagen, spricht der Herr, werde ich nicht ein Ende mit euch machen. Und es soll geschehen, wenn ihr sagt, weshalb hat der Herr, unser Gott, uns dies alles getan, dann sage zu ihnen, genauso wie ihr mich verlassen und in eurem Land fremden Göttern gedient habt, so sollt ihr Fremden dienen in einem Land, das euch nicht gehört. Hey, ihr wollt die Fremden haben, die fremden Götter, dann schicke ich euch in das Land, wo sie die Götter sind. Verkündet das im Haus Jakob und lasst es hören in Juda. Hört doch dieses törichte Volk ohne Verstand, die Augen haben und nicht sehen, die Ohren haben und nicht hören. Also äußerlich scheint alles okay zu sein, aber ihr Herz ist verstockt. Na, haben wir Ohren? Alles, soweit ich sehen kann. Hören wir? Hoffentlich. Nicht immer gut, selektive Wahrnehmung. Ne? Wenn meine Frau Essen ruft, dann höre ich eigentlich immer. Wenn sie sagt, Schatz, kannst du meinen Müll raustragen, höre ich nicht immer. Es liegt aber nicht an dem Äußeren. Es liegt an meiner Einstellung in meinem Herzen. Und das ist das Problem auch hier, natürlich mit dem Volk Gottes. Äußerlich waren sie ja religiöse Juden. Aber ihr Herz war nicht bei Gott. Solltet ihr nicht mich fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht zittern, der ich dem Meer den Sand als Grenze gesetzt habe, eine ewige Schranke, die es nicht überschreiten wird, branden auch seine Wogen, sie vermögen doch nichts, und ob die Wellen brausen, sie überschreiten sie nicht. Also dieses Bild eines Meeres, das Wellen, die gegen den Strand schlagen, aber sie überwinden den Strand nicht. Gott hat ihnen eine Grenze gesetzt und das Meer sozusagen respektiert diese Grenze. Und er wird ihnen aber sagen, aber ihr respektiert mich nicht. Aber dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz. Sie sind abgewichen und weggegangen und sie haben nicht in ihrem Herzen gesagt, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der Regen gibt, sowohl Frühregen als auch Spätregen zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Also ihre Undankbarkeit. Gott hat viel Gutes an ihnen getan und sie respektieren ihn aber nicht dafür. Eure Missetaten haben diese Gaben abgewendet und eure Sünden haben das Gute von euch ferngehalten. Wenn wir das nur immer so sehen könnten. Und ich denke, das müssen wir den Leuten vermitteln, Gottes Herz. Gott gibt uns Gebote und Verbote, weil er uns lieb hat, weil er uns beschützen will und weil er uns Gutes tun will. Und wenn wir sündigen, dann hält es das Gute von uns fern. Obwohl uns die Sünde natürlich genau das Gegenteil verspricht. Und sagt, Gott will dir was Gutes vorenthalten. Gott ist leibfeindlich von mir aus oder Gott ist ein Spaßverderber. Und guck mal, wenn du nur so und so lebst, dann wirst du einen Spaß haben und dann wird alles super und cool und geil und toll sein. Und der Lohn der Sünde ist aber der Tod und wir zerstören. Und er sagt hier, das Gegenteil ist wahr. Eure Sünden haben das Gute von euch ferngehalten. Mann, wenn wir das nur verinnerlichen könnten, dass Gott das Gute für uns will. Und das, selbst wenn ich es manchmal nicht verstehe, aber wenn ich einfach stur gehorsam bin dem, was Gott mir sagt, dann ist es der beste Weg und der heilste Weg. Und je älter ich werde, desto mehr lerne ich das auch, weil man die Erfahrung macht, okay, wenn ich denke, ich weiß besser als Gott, dann falle ich auf die Nase, dann tue ich mir weh. Wenn ich doch einfach nur höre, dann ist es eigentlich das Beste, das absolut Beste. Das ist Gottes Herz für uns. Er ist ein Papa, der seine Kinder lieb hat. Denn in meinem Volk finden sich Gottlose. Man lauert, wie Vogelsteller sich ducken. Sie stellen Fallen, fangen Menschen. Also es geht um Betrug hier, ein Bild für Betrug. Die Leute legen einander rein. Wie ein Käfig voll Vögel, so sind ihre Häuser voll Betrug. Darum sind sie groß und reich geworden, auf Kosten von anderen. Sie sind fett, sie sind glatt. Ja, sie überschreiten das Maß der Bosheit. Das Recht führen sie nicht aus, das Recht der Weise, dass es sie zum Erfolg führten. Und den Rechtsanspruch der Armen setzen sie nicht durch. Soll ich sie dafür nicht zur Rechenschaft ziehen? Spricht der Herr. War immer ein Herz Gottes, die gerade die Weisen und die Witwen und die Armen und diese Unbarmherzigkeit, statt sich zu kümmern um die Armen, haben sie abgezockt und ausgenommen. Und ich glaube, Gottes Herz hat sich dann nicht verändert. Und der Ruf für uns als Leib Christi ist, dass wir Barmherzigkeit üben. Dass wir Jesus repräsentieren. Wir haben falsche Propheten, die uns predigen, hey, wenn du nur Glauben hast, dann wirst du immer reich sein und gut und Gott, all diese Habsucht, alles für dich und dieser Segen. Und wir drehen uns um uns selbst und wir wollen reich und alles dreht sich darum. Materialismus und für Geld gehen Menschen über Leichen, oft wörtlich. Aber Geld ist nicht alles oder Reichtum ist nicht alles. Reichtum ist ein Werkzeug für Gott. Wenn wir mehr haben, als wir selbst brauchen, hat es Gott uns gegeben, damit wir Gutes tun können im Namen Jesu und Licht sein können und andere lieben können. Praktisch im Namen Jesu. Und das Coole ist, er wird uns dafür belohnen. Für jedes Glas Wasser. Tsching! Schätze im Himmel. So einfach. Wenn ihr jemand ein Glas Wasser gebt in meinem Namen, sagt Jesus, dann werdet ihr belohnt werden dafür. Und so können wir das, was Gott uns gegeben hat, einsetzen, um geistig zu investieren, um Schätze zu sammeln, um reich zu sein in der Ewigkeit. Und Jakobusbrief warnt auch die Reichen davor. Es gibt wenige Menschen, die wirklich gut umgehen können, wenn sie viel haben. Das ist eigentlich so eine Gnade, wenn man so das hat, was man braucht, aber auch nicht zu viel, was einen in Versuchung führt, sozusagen. Es gibt wenige, die wirklich gut damit umgehen können. Ich kenne ein paar. Ich kenne Millionäre, die wirklich das meiste vielleicht sogar davon geben. Ich habe Leute kennengelernt, die tolle Firmen aufgebaut haben und Wahnsinn. Und sie drehen das um. Ich habe einen kennengelernt, der hat gesagt, okay, 90% für den Herrn, 10% für mich und meine Firma und der Herr segnet es total.
Es gibt eine große Firma in Hessen, ne? Die Windräder bauen.
Aha, aha.
Und die schreiben sogar Bibelverse auf ihre Windräder drauf, machen Werbung.
Das ist ja cool, das habe ich noch gar nicht.
Ich weiß aber jetzt nicht, wie sie heißen. Aber irgendwo bei Essen oder so habe ich mal einen Bericht gesehen im Fernsehen. War total interessant.
Gestern bin ich mit meinem Cousin spaziert gegangen, der hat uns besucht. Und der hat auch erzählt von ganz, ganz reichen Leuten, die gesagt haben, sie brauchen das nicht. Die haben sich, der hat sich tatsächlich ein gutes Gehalt gemacht und hat gesagt, damit kann ich gut leben.
Ja, das kriegt jeder in der Firma.
Und er schaut, dass jeder in der Firma so gut verdient. Und die sind alle total motiviert, weil sie wissen, die verdienen alle sehr gut. Also er nimmt sich nicht mehr raus, wie er sagt, ihr habt alle Möglichkeiten.
Das, was er braucht.
Auch so, finde ich super. Also das ist wirklich so dieses Soziale.
Das ist jemand, der nicht gefangen ist von Habsucht, ne? Sondern genau.
Aber der ist zufrieden, er macht andere Menschen glücklich. Wie schön ist es, jemand glücklich zu machen.
Ergeben ist seliger als niemand,
ja,
sagt Jesus.
Cool.
Und er ist wahrscheinlich glücklicher als einer, der so ein Dagobert Duck ist und auf seinem Goldberg sitzt. Und
er muss doch sterben, kann es doch nicht mitnehmen.
Ja, ist ja wie es, gell? Haben wir auch drüber gesprochen. Ich sage jetzt mal, ein gewisses Gehalt, das macht dich zufrieden. Ja? Weniger macht dich unzufrieden, zu viel macht dich auch unzufrieden. Ja? Hat man eine Statistik rausgefunden.
Aha.
Und wenn du dazwischen drin liegen kannst, dann ist alles optimal eigentlich. Ne?
Ist ja aber gut.
So deine Rechnungen bezahlen kannst du.
Und wenn der Herr dir mehr gibt und du baust dafür Waisenhäuser in Indien oder sonst irgendwas oder Schulen, christliche Schulen, wo die Kinder Jesus kennenlernen können und solche Sachen, dann ist auch gut.
Ja.
Aber, weiß nicht, zweiten, dritten, vierten Ferrari, ich meine, irgendwann wird es dann langweilig, ne? Dann befriedigt es auch nicht mehr.
Ich wollte dich sagen.
Und das ist halt wirklich auch so dieser Trugschluss der Welt, wo Leute auch nicht verstehen, dass Geben wirklich seliger ist als Nehmen. Und das haben sie hier auch nicht verstanden. Die haben halt die Armen noch weiter ausgebeutet Und ich persönlich kriege dann Zorn. Ja. Wir haben ja so diese Prosperity Teacher, also reicht die Reichtum predigen, so Kenneth Copeland und so, wie sie alle heißen, die dann irgendwo nach Afrika gehen, in arme Länder und die Leute zulabern, dass die ihnen Geld ins reiche Amerika schicken, Leute, die eh nichts haben, weil Motivation, Habsucht, ne? Wenn du mir gibst, dann wird Gott dir das Zehnfache geben oder so, das ist so der Trick, ne? Also, und, also ich kriege dann Zorn, wenn ich von diesen Typen höre, die dann in ihren Limousinen und Jets rumfliegen und finanziert mit dem, was Leute aus Afrika geben, ja, Leute, die eigentlich nichts haben. Ja. Sollte genau umgekehrt sein, ja, der sollte sein Villa verkaufen und seinen Jet und da unten was aufbauen, wo wirklich Menschen geholfen wird und Krankenhaus, Waisenhaus, was immer und wo das Evangelium gepredigt wird. Aber ja, auch der Leib Christi ist nicht gefeit von Habsucht und wir auch nicht. Wir müssen da auch immer wachsam bleiben. Aber diese Habsucht, diese Unbarmherzigkeit war ein Grund. Sollte ich sie dafür nicht zur Rechenschaft ziehen, spricht der Herr, oder soll meine Seele sich nicht an einer Nation wie dieser rächen? Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen. So bewertet Gott das. Es ist entsetzlich und es ist abscheulich. Die Propheten weissagen falsch. Die Priester herrschen auf ihre eigene Faust. Also die religiösen Leiter missbrauchen ihre Macht. Und mein Volk liebt es so. Paulus schreibt auch drüber, über die letzten Tage, dass die Leute Lehrer sich haben wollen, die ihnen das erzählen, was ihnen in den Ohren kitzelt. Und wir wollen nur das hören, was wir hören wollen, also diese falschen Propheten, die gesagt haben,
alles gut,
Gott wird dich reich machen und dich schön machen und alles. Und das Volk liebt es so. Und wie erkennt man falschen Propheten? Maßstab ist Gottes Wort. Wie erkennt man den Wolf im Schafspelz? Na, weil so treten die ja auf. Äußerlich sehen die aus wie Schafe. Deswegen können sie so viele täuschen. Äußerlich sehen sie auch wie Schafe. Wie unterscheidet man zwischen einem Schaf und einem Wolf? Man muss schauen, was sie fressen. Wenn es Gras frisst, ist ein Schaf. Wenn es andere Schafe frisst, dann ist es ein Wolf.
Und das ist, man sieht, was sie fressen.
Und Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und ich meine, diese habsüchtige Haltung, wenn einer eine halbe Stunde über deinen Geldbeutel predigt und dann 5 Minuten über Gottes Wort, dann weißt du schon so ziemlich, was abgeht und warum es ihm geht und was ihm wichtig ist. Also wir müssen da alles prüfen. Was werdet ihr aber am Ende von all dem tun, sagt der Herr am Schluss von dem Kapitel. Und das ist ja eine gute Frage. Ne? Was ist unser Ziel letztendlich? Wofür leben wir? Leben wir für die Ewigkeit? Für die nächsten 100 Billionen, Milliarden Jahre? Oder leben wir für hier und jetzt die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre? Oder 2 Tage, weiß ja keiner, wie lange wir noch haben. Und das ist ja immer was, wo Gott uns herausfordert, eine ewige Perspektive zu haben, wo ich mich immer selber erinnern muss und nicht immer die Gemeinde erinnern muss. Das ist eigentlich der Hauptjob von mir, denke ich. Für mich erstmal, dass wir uns immer wieder an die Ewigkeit erinnern, an das große Bild, weil wir so leicht gefangen werden in dem Hier und Jetzt. Gut, ich wollte eigentlich noch Kapitel 6 machen, aber
das
wäre zu lang. Das wäre der logische Schluss gewesen, weil im Kapitel 7 fängt die nächste Predigt an von ihm sozusagen. Aber sei flexibel, sagt die Bibel, gell? Die Flexiblen werden nicht gebrochen werden. Lieber Vater, ich danke dir für unseren Abend. Ich danke dir auch für dein Wort und ja, irgendwie ein Stück für uns auch mühsam hier, diese Kapitel über Kapitel von Gericht zu lesen. Aber Vater, ich bitte dich, dass es unsere Herzen berührt und dass wir lernen, ja, dass wir uns nicht so verstocken wie das Volk Israel und dass wir weich bleiben und sensibel bleiben und Herr, wenn du uns korrigieren willst und uns überführst, dass wir schnell bereit sind, umzukehren und umzudenken. Und wir wollen einfach beten, wie David im Psalm 139 gebetet hat: Wenn da irgendein abgöttischer Weg in uns ist, dann erforsch du unsere Herzen und zeig uns das auf und richte uns aus, Herr, erneuer unser Denken, dass wir denken und handeln und lieben, so wie du es getan hast. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.